Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Herzlich willkommen. Der perfekte Nachtzug fährt am Abend nicht zu früh ab und nicht zu spät, sagen wir um 20 Uhr. Und der perfekte Nachtzug kommt nicht um 5 Uhr morgens am Zielbahnhof ein und an, sondern nach einer ausgeruhten Nacht und nach einem Frühstück im Zug, sagen wir um 9 Uhr morgens. Es gibt einen solchen Zug. Er fährt von München nach Rom. Abfahrt 20.09 Uhr, Ankunft 9.10 Uhr. Doch bevor Sie jetzt von einem zweiten Frühstück auf einer Piazza in Rom träumen, Schlaf- und Liegeabteile in diesem Zug sind auf Monate ausgebucht. Der Boom der Nachtzüge und knappe Kapazitäten, ein Thema dieser Sendung. Und außerdem neue Aufregung in der Kryptowelt, der Fall Binance. Neue Daten aus Asien, Chinas Wirtschaft verliert an Schwung und im Firmenporträt neue Perspektiven in Jordanien, wo Geflüchtete bei einem ganz besonderen Modelabel arbeiten. Auf den Websites von deutschen Unternehmen ist eine Information sehr schnell zu finden. Mindestens im Impressum wird der Ort genannt, in dem sich der Firmensitz befindet. Auf der Webseite von Binance, der weltgrößten Kryptobörse, ist das anders. Dort habe ich auch nach längerer Recherche gar keinen Hauptsitz entdeckt. Und laut der Agentur Reuters sagt Binance, wir haben gar keinen. Das macht aber es für Regulierungsbehörden schwerer. Die US-Börsenaufsicht SEC zum Beispiel hat Teile der schwer durchdringbaren Kryptobranche schon länger im Visier und erhob Anfang der Woche Klage gegen Binance. Das geht unter anderem um den Vorwurf von Scheingeschäften. Jetzt hat Binance mitgeteilt, in den USA gar keine Geschäfte mehr mit US-Dollars abzuwickeln. Wir wollen das alles sortieren und einordnen und das machen wir mit Samia Ibrahim an der Börse in Frankfurt. Ein Schritt nochmal zurück. Was genau wirft die SEC Binance vor?
Auch eine ganze Liste: illegale Finanzgeschäfte, Dienstleistung ohne Zulassung, Täuschung, Manipulation, Umgehung der Gesetze. Man könnte sie jetzt noch reichlich verlängern, aber das war's im Groben, reicht ja auch erstmal und da wurde jetzt ja Anklage erhoben. Ich habe vorhin ein Gespräch mit Timo Emden von Emden Research führen können, einer der ausgewiesenen Experten für Kryptowährungen in Deutschland, und habe ihn gefragt, was seiner Meinung nach denn dran ist an all diesen Vorwürfen.
Meiner Meinung nach, die SEC, also die Aufsichtsbehörde in den USA, wird sich überlegt haben, was die Vorwürfe bedeuten und vor allen Dingen, was es bedeutet, wenn man diese vor Gericht bringt, also Klage hier einreicht. Und ich denke, dass diese Vorwürfe nicht nur heiße Luft sein werden. Und es bedeutet ergo, man wird sich hier auf regulatorischen Gegenwind einstellen müssen in den kommenden Wochen und Monaten, also in diesem Börsenjahr 2023, was meiner Meinung nach ja ein klassisches Regulierungsjahr für Kryptowerte bedeutet.
Was bedeutet das für solche Plattformen wie Coinbase, Binance? Ist das schon das Ende? Wir haben ja als erste Reaktion gesehen, Anleger haben da Millionenwerte abgehoben, haben sich da zurückgezogen, weil sie nicht sicher sind, kommen sie noch an ihr Geld. Jetzt neueste Meldung, es werden ja Abhebungen in US-Dollar auch eingeschränkt von sich aus, weil Vermögenswerte eingefroren sind. Das alles klingt nicht so positiv.
Das Vertrauen leidet, definitiv. Also diese schwelende Vertrauenskrise, die wir auch im vergangenen Jahr schon gesehen haben durch den Kollaps der Kryptobörse FTX, die geht weiter. Und ich glaube, dass dieser Wind, dieses Feuer, der nochmal durch neuen Wind angefacht worden ist, das muss man einfach so festhalten. Also das Vertrauen fehlt weiterhin, beziehungsweise es leidet, definitiv. Und natürlich stellen sich Anleger die Frage, okay, Binance, Coinbase etc. landen mit einer Klage oder mit mehreren Klagen, in dem Fall Binance vorm Gericht. Was bedeutet das natürlich für meine Einlagen? Was bedeutet das tatsächlich für das Verhältnis Binance, ich als Privatanleger oder auch als institutioneller Anleger? Das sind natürlich berechtigte Fragen. Und ich denke, dass man hier weiterhin natürlich jetzt erstmal versuchen wird, die Scherben, die ja noch nicht gänzlich zerkleinert sind, aber irgendwie auf dem Boden liegen, dass man diese aufkehren wird, bedeutet, man wird erstmal versuchen, Transparenz zu schaffen, auch Klarheit zu schaffen und vor allen Dingen ja, möglicherweise der SEC oder auch dem Richter in diesem Fall dann vielleicht die Hand versuchen zu reichen. Also das sind so Fragen, die man sich stellt. Und die Frage ist, macht die SEC, machen die Richter in den USA eher kurzen Prozess? Oder aber sagen sie, okay, die Kryptobranche ist eine wichtige Branche mittlerweile auch für die USA geworden, für die größte Volkswirtschaft der Welt. Bedeutet, sie schafft Arbeitsplätze, sie schafft möglicherweise auch neue Innovationen. Die möchte man ja nicht ausbremsen, dass man hier na, der Branche natürlich diesen Regulierungsgürtel weiter festschnallt, die der Branche ein bisschen weiter die Luft zum Atmen nimmt, aber sie natürlich nicht ersticken lässt.
FTX haben Sie jetzt gerade ja auch angesprochen. Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung bei der SEC, das ist ja von denen auch klar so gesagt worden, ist ja eben auch diese fast nicht regulierbare Branche tatsächlich auch mal zu regulieren. Also sie wirklich in das Licht der Öffentlichkeit zu stellen, transparent zu machen. Ist das nicht ein Widerspruch für Kryptos?
Ich würde sagen, nein. Denn als Anleger will man doch auf jeden Fall sicher gehen, dass meine Kryptowerte erstens sicher sind und dass ich jederzeit rankomme und dass mein Provider, also in dem Fall Binance oder Coinbase, wie auch immer, die jetzt vor Gericht stehen, dass diese natürlich auch sauber arbeiten. Denn wer möchte hier schon ja, mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eben ihre Arbeit nicht korrekt erledigen? Also das ist zumindest der Vorwurf. Und ich glaube, natürlich geht immer so ein bisschen die Richtung, ja, der Bitcoin wird als Pseudonym betitelt, nicht als anonym. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, also die Pseudonymität. Man möchte vielleicht gar nicht so wirklich reguliert werden. Man möchte so sein eigener wilder Westen weiterhin sein. Das sind zumindest immer Gedankenspiele von einigen Anlegern weiterhin. Aber auf der anderen Seite möchte man ja eben auch ernst genommen werden. Und wie kann man ernst genommen werden? Indem man sich natürlich erstmal durchleuchten lässt, indem man seine Hosen runterlässt, sage ich mal, und vor allen Dingen auch nichts zu verstecken, zu verbergen hat. Und das geht am Ende des Tages immer nur mit einer glasklaren Regulierung, um eben auch Kryptowerte eine Seriosität zu verschaffen, die am Ende auch immer wieder institutionelle Anleger anziehen und natürlich auch den Markt weiter wachsen lässt und dann vielleicht auch ein wenig die Volatilität herausnimmt.
Sagt Timo Emden von Emden Research, einer der Kenner der Kryptobranche in Deutschland.
Und wir schauen jetzt auf den deutschen Aktienindex. Der bewegte sich in den vergangenen Tagen immer so um die 16.000 und heute?
Ja, bleibt so. 15.958 aktueller Stand, ein Minus von 32 Punkten oder 0,2%. Das wird sich auch nicht ändern, bis die FED sich nächste Woche äußert.
Und wir bleiben noch bei Ihnen, schauen jetzt aber gemeinsam auf dieses Thema. Bei Elektroautos gibt Tesla gerne den Platzhirschen und teilweise zu Recht, wenn man sich etwa die Verkaufszahlen anschaut. Selbstbewusst bewirbt Tesla auch den sogenannten Autopiloten. Doch in Kalifornien hat bei dem Thema jetzt Mercedes eine Genehmigung erhalten, nicht Tesla. Katharina Wilhelm berichtet.
Hände weg vom Steuer und damit legal auf kalifornischen Freeways fahren. Dies soll bald, zumindest für bestimmte Autos, von Mercedes-Benz erlaubt sein. Die kalifornische Verkehrsbehörde erteilte dem deutschen Autobauer eine Genehmigung für das sogenannte Level-3-System. Das bedeutet, dass Autofahrer bei eingeschaltetem Autopiloten die Hände vom Steuer und die Augen von der Straße nehmen dürfen. Zum Beispiel, um E-Mails zu beantworten oder auch um Videos zu schauen. Allerdings muss der Fahrer auf Aufforderung innerhalb von 8 Sekunden eingreifen. Damit überflügelt Mercedes seinen Konkurrenten Tesla, der diese Genehmigung in Kalifornien noch nicht erhalten hat. In Kalifornien ist für Tesla lediglich Level 2 zugelassen. Hierbei muss der Autofahrer noch die Hände am Steuer behalten und auf die Straße schauen. Das Level-3-System ist nicht auf allen Straßen, sondern nur auf bestimmten Autobahnen zugelassen, zum Beispiel auf Autobahnen in der Bay Area, in Los Angeles, Sacramento und in San Diego. Die kalifornische Zulassungsbehörde hat Mercedes auch noch weitere Bedingungen auferlegt, unter anderem, dass Fahrzeugbesitzer sich ein Video anschauen müssen, in dem die Funktionen des Systems und die Aktivierung und Deaktivierung der Technologie erklärt werden.
Samir Ibrahim in Frankfurt. Positive Nachrichten für Mercedes. Hat das Auswirkungen auf den Kurs?
Nein, hat es nicht. Mercedes-Aktien unverändert, die Autowerte aber insgesamt weit davon.
Und wir schauen auf die Türkei. Zum ersten Mal in der Geschichte wird es dort eine Notenbank-Chefin geben mit breiter internationaler Erfahrung.
Ja, darf man mal so sagen. Das ist die Finanzmanagerin Hafiz Gaye Erkan. Er kommt aus den USA und war dort Co-CEO der First Republic Bank, Managing Director bei Goldman Sachs. Das ist mal ein Fund, mit dem Erdogan da wuchert. Also da hat er tatsächlich mal eine Personalie aus dem Hut gezaubert, die am Finanzmarkt auch gut ankommt. Die Konsequenz auch gleich, die türkische Lira steigt zum ersten Mal seit mehreren Tagen gegen den US-Dollar. Also das ist etwas, womit dann die internationalen Finanzmärkte und Akteure dort genauer tatsächlich auch mal arbeiten können.
Wir schauen auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro stabil bei einem Dollar 0,0768, der Anleihe, die Umlaufrendite bei 2,46% und der Goldpreis ebenfalls stabil bei 1.966 US-Dollar je Feinunze in London.
Samir Ibrahim war das an der Börse in Frankfurt am Main. Die Inflation in der Eurozone ist und bleibt ein Riesenthema, auch wenn sich die Preissteigerungen zuletzt etwas verlangsamt haben. In China steigen die Preise kaum. Es gibt dort sogar Sorgen vor einer Deflation. Und apropos Sorgen, die Wirtschaftsdaten aus China zeichneten in den vergangenen Wochen ein eher trübes Bild. Christoph Kober berichtet.
Na immerhin, mögen manche sagen. Ein Plus von 0,2% bei den Verbraucherpreisen im Mai. Denn nicht zu hohe Inflation ist in China ein Thema, sondern zu niedrige. Das Mini-Plus lässt zumindest auf eine etwas bessere Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen schließen als noch im April. Da lag der Wert so niedrig wie zuletzt vor 2 Jahren. Aber sonst zeichnen aktuelle Wirtschaftsdaten ein eher trübes Bild, sagt Wang Dan, Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai.
I don't think this year's economic recovery is in a normal shape.
Das ist keine stabile wirtschaftliche Erholung. Der Immobilienmarkt ist besonders problematisch. Die Menschen haben einfach kein Geld, um sich eine Wohnung zu kaufen. Und der Konsum insgesamt ist auch regelmäßig schwächer als erwartet. Ende vergangenen Jahres hatte die Regierung in Peking ihre Null-Covid-Politik quasi über Nacht aufgegeben. Vorher mussten wegen Lockdowns und anderer Verbote vor allem kleine Unternehmen wie Restaurants oder Läden schließen und ihre Beschäftigten entlassen. Das trifft die zweitgrößte Volkswirtschaft und ihre Bewohner bis heute. Wer kein Geld hat und nicht glaubt, dass sich die Lage bessert, trägt eben auch nichts zu einem etwaigen Aufschwung bei, sagt Matty Banking vom Economist Intelligence Corporate Network, dem TV-Sender CNBC.
When consumers' long-term income expectations have declined as much as they have,
die Einkommenserwartungen sind massiv gesunken. Durch die Entlassungen während der Pandemie, durch schwindendes Vertrauen und geändertes Konsumverhalten. Und dann gibt es noch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und eine schwächende Weltwirtschaft. Da optimistisch zu sein, das fällt den Menschen sehr schwer. Dabei ist der private Konsum besonders wichtig in China. Ärger über steil steigende Inflationsraten gibt es hier nicht. Auch deswegen, weil die Preise, anders als vergangenes Jahr etwa in Europa, nicht durch steigende Energiekosten getrieben werden. Zu Beginn des Jahres hatte die Regierung Gutscheine an die Menschen ausgegeben, um damit Haushaltsgeräte oder Elektroautos zu kaufen. Der Retter im ersten Quartal, als die chinesische Wirtschaft um 4,5% gewachsen ist, war aber der Export. Die Ausfuhren hatten einen kräftigen Anstieg verzeichnet, der ist seit Daten von Mitte dieser Woche aber schon wieder Geschichte. Die Ausfuhren im Mai sind eingebrochen. Heute vermeldet die Statistikbehörde außerdem, die Erzeugerpreise, also die Preise, zu denen Hersteller ihre Waren an Händler verkaufen, sind weiter gesunken, um 4,6% vergangenen Monat.
Aus Peking war das ein Beitrag von Christoph Kober. Mitte der Woche kam es in Tirol in Österreich zu einem schweren Zwischenfall. Eine Oberleitung löste einen Brand in einem Nachtzug aus, ausgerechnet in einem Tunnel. Die Evakuierung aber glückte, Fahrgäste wurden nur leicht verletzt. Auf Europas Schienen sind in diesen Wochen viele Nachtzüge unterwegs. Dabei hatten viele Bahnunternehmen diese Art der Fortbewegung vor 5 bis 10 Jahren schon abgeschrieben. In den letzten Wochen wurden neue Strecken eingeweiht. In den kommenden Monaten wollen die österreichischen Bundesbahnen neue Züge aufs Gleis bringen. Und all das sorgt für Freude bei Back on Track, einem Netzwerk, das sich für mehr Nachtzüge in Europa einsetzt. Und am Telefon spreche ich jetzt mit einem Mitstreiter von Back on Track, Bernhard Knierim. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Auto, Flugzeug, Tagzug oder Nachtzug, womit reisen Sie am liebsten?
Das kommt sehr auf die Strecke an, aber mit dem Zug in der Regel schon. Ein Auto habe ich gar nicht und auf kürzeren Strecken mit dem Tagzug und auf langen Strecken, wann immer das möglich ist, mit dem Nachtzug.
Back on Track hat sich vor Jahren schon dafür eingesetzt, Nachtzüge nicht vom Gleis zu nehmen. Die Deutsche Bahn hat sich 2016 trotzdem von Nachtzügen verabschiedet. Im Rückblick ein Fehler?
Tja, das müssten Sie eher die Deutsche Bahn fragen. Also aus der Sicht, was jetzt wieder mit Nachtzügen los ist, wie die nachgefragt werden, müsste man wahrscheinlich schon sagen, dass es ein Fehler war. Wobei ich jetzt eigentlich die Zukunft eher darin sehen würde, dass die Bahnunternehmen gut miteinander kooperieren, damit man wirklich ein europäisches Netzwerk aufbauen kann. Ich glaube, das kann keine der kleinen Bahnunternehmen alleine, sondern das funktioniert nur, wenn alle gut zusammenarbeiten. Und da ist natürlich die Deutsche Bahn als das Unternehmen in Mitteleuropa mit dem größten Land ein sehr, sehr wichtiges.
Und trotzdem ist es ja irgendwie auf den ersten Blick merkwürdig, dass die österreichischen Bundesbahnen jetzt den Nachtzugverkehr in Europa dominieren und Zugstrecken anbietet, teilweise auch gar nicht durch Österreich durch, von deutschen Bahnhöfen aus. Die profitieren jetzt von der Passivität der anderen.
Ja, und sie hatten eben im richtigen Moment den Mut zu sagen, wir behalten diesen Verkehr nicht nur bei, sondern wir bauen ihn auch noch aus. Wir machen diese neue Marke des Nightjet und damit haben sie offensichtlich einen sehr guten Riecher gehabt und haben da auf das richtige Pferd gesetzt. Und deswegen sind sie jetzt eigentlich ja auf jeden Fall der größte Anbieter in Mitteleuropa und expandieren weiter und machen damit auch insgesamt jetzt kein Geschäft, von dem sie reich werden, sagen sie immer, aber es ist ein solides Geschäft, was im Moment einfach sehr, sehr gut läuft.
Was sind eigentlich die Vorteile von Nachtzügen, zum Beispiel für den Klimaschutz?
Also für den Klimaschutz ist der Vorteil massiv, weil wenn ich jetzt statt eines Fluges den Nachtzug nehme, dann habe ich nur ein 1/28 der schädlichen Klimawirkung. Und das alleine sollte als Argument eigentlich in Zeiten der Klimakrise reichen. Aber dazu ist es auch eine sehr, sehr komfortable Art des Reisens. Also statt sehr früh aufzubrechen, um dann rechtzeitig an dem Ort mit dem Flugzeug bei irgendeinem Geschäftstreffen zu sein, kann man sich einfach abends in den Zug legen und schön gemütlich am Morgen mit einem Frühstück und hoffentlich auch gut geduscht dort ankommen. Das funktioniert eben nur mit dem Nachtzug und man spart sich die ganzen Wege erst zum Flughafen, vom Flughafen, die Sicherheitscheck, das ganze Gepäck-Check-in und so weiter. Also Fliegen ist ja auch gerade kein Vergnügen und da kann der Nachtzug auch vom Komfort durchaus punkten.
Jetzt kann ich im Nachtzug sitzen, das ist relativ günstig. Ich kann auf einer Pritsche liegen, im Liegewagen, das ist ungefähr in der Mitte beim Preis. Oder wenn ich richtig ausgeruht ankommen will, dann muss ich eher in so einen Schlafabteil. Das wiederum kann aber schon mal 300 Euro und mehr kosten. Ist komfortables Nachtzugreisen am Ende nur was für gut betuchte Ökos?
Also das muss so nicht sein. Also 300 Euro, das ist jetzt wirklich der Preis, wenn ich sehr, sehr knapp buche und dann quasi noch das letzte Bett im Schlafwagen kriege. Man kann auch Schlafwagen schon um 100 Euro rum buchen. Das ist zwar auch nicht jetzt wahnsinnig billig, aber das ist schon eher konkurrenzfähig. Und man muss ja auch sagen, dass die Flugpreise in den letzten Jahren nicht unbedingt runtergegangen sind, sondern auch deutlich teurer geworden sind. Also und dazu kann man dann noch rechnen, dass man natürlich immer eine Hotelübernachtung spart, weil man ja im Zug schläft. Und wenn man das zusammenrechnet, dann ist das immer noch ein recht attraktives Angebot. Es wäre aber durchaus wünschenswert, dass die Preise runtergehen. Und da könnte die Politik eine Menge zu beitragen, indem sie zum Beispiel die Mehrwertsteuer senkt oder ganz streicht auf Nachtzugtickets oder überhaupt auf internationale Zugtickets. Denn die Flugtickets haben ja schon heute keine Mehrwertsteuer, sobald sie grenzüberschreitend sind. Man könnte auch an der Energiesteuer arbeiten, denn Flüge sind komplett kerosinsteuerbefreit. Auf die Bahn ist immer die Energiesteuer im Strom mit drinne. Oder man könnte eben auch die Trassengebühren, die die Züge immer entrichten müssen, um auf den Schienen zu fahren, deutlich senken. Und damit könnte man Nachtzugtickets sehr viel günstiger machen.
Jetzt kriegen Sie von uns noch 50 Sekunden zum Träumen. Als Nachtzugaktivist, wo sehen Sie denn die europäische Schiene in 10 Jahren? Wie viele Nachtzüge sollen da fahren und was würde das für Europa bedeuten?
Also wenn wir das wirklich ernsthaft machen wollen mit der Verlagerung vom Flugverkehr auf die Schiene, dann brauchen wir mehrere tausend Nachtzüge. Also wir haben mal gerechnet, 2000 bräuchte man, um 2/3 des Flugverkehrs zu verlagern. Aber in Anbetracht der Flugzeugflotte ist das nicht unrealistisch. Und was wir dann hätten, wäre ein richtig gutes, miteinander gedachtes, also miteinander vernetztes Netz von Tages- und Nachtzügen, sodass ich eigentlich alle Strecken in Europa sehr komfortabel und auch relativ schnell mit dem Zug zurücklegen kann und eigentlich in ganz Europa nicht auf den Flieger angewiesen bin.
Einschätzungen waren das von Bernhard Knierim von Back on Track, einem Netzwerk, das sich für mehr Nachtzüge einsetzt. Die EU will auf gestiegene Zahlen von Migrantinnen und Migranten reagieren und die Asylregeln verschärfen. Ein Kompromiss wurde ja gestern in Luxemburg in die Wege geleitet. Etwas in den Hintergrund rückt manchmal der Umstand, dass es außerhalb der Europäischen Union Staaten gibt, die gemessen an ihrer Größe viel mehr Menschen aufnehmen. Zum Beispiel auch Jordanien. Hier haben Menschen aus Syrien Schutz gefunden, aber auch aus dem Iran oder dem Irak. In Jordanien einen Job zu finden, das ist schwer. Umso größere Bedeutung haben dort Projekte, in denen Geflüchtete sogar als Unternehmer aktiv sein können oder Unternehmerinnen, so wie das bei einem ganz besonderen Modelabel der Fall ist. Das Firmenporträt heute über Frauen aus dem Irak, die als Geflüchtete in Jordanien Mode machen. Anna Osius.
Der Laufsteg ist kurz, aber die Stimmung gut. Stolz präsentieren rund ein Dutzend Frauen ihre selbstgenähte Mode bei einer kleinen Fashion-Show in Jordaniens Hauptstadt Amman. Rafedain heißt ihr Label, das bedeutet zwei Flüsse, angelehnt an das historische Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, heute der Irak. Denn genau von dort stammen die Frauen, die hier ihre Kreationen vorstellen. Sie sind Flüchtlinge, Asylsuchende, vor einigen Jahren geflohen vor dem IS-Terror im Irak und gestrandet in Jordanien. Das Leben hier ist sehr, sehr schwierig, erzählt die 25-jährige Sarah der Nachrichtenagentur AFP. Ohne Arbeit haben wir kein Geld, aber wir Iraker sind Flüchtlinge und dürfen in Jordanien nicht arbeiten. Sarah stammt aus dem irakischen Ort Karkusch, floh mit ihrer Familie vor den Gräueltaten der Terrormiliz Islamischer Staat nach Jordanien. Eigentlich wollten sie vor ein paar Jahren zurück in ihre Heimat Irak, aber als Christen fühlten sie sich wieder bedroht und flohen erneut. Ihr Asylantrag nach Australien abgelehnt. Jetzt sitzt sie mit ihren alten, kranken Eltern in Jordanien fest. Und wie ihr geht es vielen Frauen hier, erzählt der italienische Pater Mario Cornioli von der katholischen St. Josefskirche in Amman. Er betreut das Projekt. Die Frauen hier sind alle Asylsuchende. Sie warten darauf, in einem anderen Land Asyl zu bekommen und Jordanien zu verlassen. Es ist nicht leicht für sie. Sie wollen nicht zurück in den Irak und gleichzeitig ist es schwierig für sie, hier zu sein. Sie wollen nicht bleiben. Um den Frauen zu helfen, begann der italienische Pater vor 7 Jahren mit einem Nähprojekt in Zusammenarbeit mit italienischen Designern und Schneidern. Extravagante Kleider aus bunt bedruckten Stoffen, Jacken, Gürtel und Taschen werden von den Frauen entworfen und genäht. Die Mode wird in Jordanien und Italien verkauft. Es ist der beste Weg, den Flüchtlingen zu helfen. Wir helfen ihnen mit Würde. Sie lernen etwas und können ihre Zeit sinnvoll nutzen. Und sie bereiten sich auf einen Beruf vor, der ihnen hilft, sich und ihre Familien zu ernähren. Oft sind die Mädchen hier die einzigen in der Familie, die arbeiten. Mit dem Geld, das sie hier im Projekt verdienen, können sie ihre Familien unterstützen. Mittlerweile haben schon rund 120 Frauen an dem Projekt mitgemacht. Das Projekt gibt den Flüchtlingen Sinn. Und der 29-jährigen Diana macht das Nähen mittlerweile richtig Spaß. Am Anfang konnte ich nicht nähen, ich hatte keine Ahnung. Meine Mutter hat mir etwas beigebracht und hier im Workshop habe ich dann Erfahrungen gesammelt. Hier gibt es auch Nähmaschinen. So habe ich angefangen, richtig zu nähen und mittlerweile nähe ich Lederprodukte. Für Diana, Sarah und die anderen jungen Flüchtlingsfrauen aus dem Irak ist das Modelabel Rafedain in Jordanien ein echter Ort der Hoffnung geworden.
Das Firmenporträt heute von Anna Osius, 13.57 Uhr. Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft am Mittag. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Es geht um den andauernden Haushaltsstreit in der Ampelkoalition. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Der Finanzminister ist am Ende seiner Durchsetzungskraft. Eine ganze Reihe von Kabinettskollegen sperrt sich über Monate hinweg gegen seine Vorschläge, gegen sein Vorgehen, gegen finanzielle Abstriche an ihren ach so schönen Plänen. Nun muss der Bundeskanzler aushelfen. Olaf Scholz springt Christian Lindner zur Seite. Gemeinsam nehmen sie sich die Widerspenstigen der Reihe nach vor. Das quälende Prozedere um den Haushaltsentwurf ist in jeglicher Hinsicht ein Armutszeugnis. Nicht nur für Lindner, sondern für die gesamte Koalition. Die Freie Presse aus Chemnitz bemerkt zum Finanzminister: Dass Lindner jetzt auf Einhaltung der Schuldenbremse beharrt, ist richtig. Denn die Ampel hat sich, um diese Regel formal einhalten zu können, sowohl für die Bewältigung der Energiekrise als auch über das Sondervermögen für die Bundeswehr viel zusätzliches Geld am Haushalt vorbei besorgt. Anders sieht es bei Lindners Nein zu jeglichen Steuererhöhungen aus. Der Staat hat sowohl die Corona- als auch die Energiekrise mit Milliardenausgaben abgefedert. Dass es nun unmöglich sein soll, Menschen mit sehr hohen Einkommen und Vermögen etwas stärker an der Bewältigung der Krisenkosten zu beteiligen, ist großen Teilen der Bevölkerung schwer zu vermitteln. Die Süddeutsche Zeitung äußert sich zum neuen Chef des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof, van den Bosche. Per Interview- und Mitarbeiterveranstaltung verkündete er dieser Tage, dass Galeria schon im kommenden Jahr eine schwarze Null im operativen Geschäft, also dem Warenhaus, schreiben wolle. Das wäre mal was. Wie van den Bosche innerhalb weniger Monate die Wende schaffen will, bleibt sein Geheimnis. Eine plausible Strategie fehlt bislang. Im Insolvenzplan werden lediglich Konzepte aufgewärmt, die schon vor 20 Jahren nicht funktioniert haben, etwa ein stärker auf die lokalen Gegebenheiten der Filialen ausgerichtetes Sortiment.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Das war Wirtschaft am Mittag. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Sendung Deutschland heute. Ein Thema dann, die Frage, wie viel Gewalt es bei jungen Sportlern im Jugendfußball in Berlin gibt. Besten Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Benjamin Hammer.